Ja, ich muss dieses Jahr muss ich mich ja direkt beeilen, euch mal euch auch noch in der Adventzeit rechtzeitig begrüßen zu können. Ja, die ist ja diesmal so kurz. Ja, nächste Woche ja, ist ja schon fast alles vorbei. Auf jeden Fall ganz, ganz herzliche Grüße und zu unserem heutigen Gottesdienst. Und ja, ich habe diesmal einen Psalm ausgesucht. Es ist ja so, liebe Geschwister, mal ganz abgesehen so von den klassischen Texten zu Advent aus dem Matthäus oder aus dem Lukas-Evangelium oder sagen wir aus dem Buch des Propheten Jesaja zum Beispiel, das Kapitel 60, oder aus dem Propheten Malachi, was wir gerade mal gehört haben, einen Vers daraus, haben wir ja noch eine Fülle von solchen adventlichen Texten, gerade in dem Psalm. Und man ist ja erstaunt, wenn man sich mal die Mühe macht und die mal durchgeht in Bezug auf diesen Punkt Advent. Ja, man ist wirklich erstaunt, was für eine Fülle es da an Psalmen gibt. Das fängt ja schon ganz vorne an, nicht Psalm 2. Nicht, wenn es, obwohl er ja nicht gerade unbedingt adventlich und weihnachtlich beginnt, wenn es da heißt, warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich. Und wenn wir die Verse da noch weiterlesen, nicht, dann heißt es, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke oder ihre Seile. Nicht, das klingt ja schon fast militärisch. Ja? Aber dann kommt dieser berühmte Vers 7, wo es heißt, ich will von der Weisheit des Herrn reden, der zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Oder nehmen wir den Psalm 50, wenn es da heißt, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes, unser Gott kommt und schweigt nicht, auch wenn es danach auch wieder nicht so recht adventlich und weihnachtlich weitergeht. Ja? Psalm 96, denn er kommt mit Gerechtigkeit und seiner Wahrheit. Psalm 98, aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Ja, und wir nehmen heute mal diesen Psalm 24. Und bevor wir da in die Welt Gottes einsteigen, wollen wir den erstmal lesen. Also Psalm 24. Das sind ja auch nicht viele Verse, 10 Verse. Da hören wir Folgendes. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt. Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, jetzt zeig du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Ja, Psalm 24, ein Psalm von David. Wir wissen, obwohl David ja selbst ein ganz berühmter König war, redet er hier nicht unbedingt über sich selbst, sondern er wusste, dass einmal der Tag kommen wird, dass Gott nochmal einen ganz anderen König schicken wird. Und wahrscheinlich hatte David das Bild vor Augen, ja, nämlich diese Stadt Jerusalem, nicht umgeben von diesen dicken Mauern, mit diesen schweren Toren und Türen, die normalerweise aus Sicherheitsgründen verschlossen waren. Nee, und dann kommt der König mit großem Gefolge zurück und möglicherweise von einer großen Reise, und die Begleiter sehen, dass die Tore und Türen verschlossen sind und rufen diesen Wächtern, die da auf den Mauern stehen, zu: Machet die Tore weit auf. Und das ist ein Ruf, der bis heute nicht verklungen ist. Nicht öffnet eure Türen für Gott. Oder man müsste noch genauer, noch besser sagen, öffnet eure Herzenstüren für Gott. Und seht, liebe Geschwister, das ist jetzt so eine entscheidende oder eine wichtige Frage. Warum sollte der natürliche Mensch, der so in aller Regel sein Leben nach allen Seiten abgesichert hat, wie es eben in dieser Zeit noch machbar ist, wieso sollte er das riskieren, sein Herz für den lebendigen Gott zu öffnen? Und wenn schon für Gott, warum für ihn als den König der Ehre? Ich meine, uns Deutschen reicht ja schon gewöhnlich der Bundespräsident und das zurzeit agierende Triumvirat, das reicht uns vollkommen. Aber warum also ihm die Herzenstüre als König öffnen? Und wenn wir mal 2000 Jahre zurückblicken, liebe Geschwister, als Jesus Christus geboren wurde, sah das sicherlich damals in diesem Lande äußerlich auch recht ärmlich aus. Und trotzdem war allen Beteiligten von Anfang an klar, dass hier ein König geboren wurde. Warum? Das lag sicherlich zum Teil natürlich auch an seinem Stammbaum, nicht aus der davidischen Linie, auch wenn man da damals von der Geburt Jesu ausgerechnet circa 1000 Jahre zurückgehen musste und all die mächtigen Vorfahren von Jesus Christus schon lange Geschichte waren. Aber wie ernst man diesen Punkt König nahm, das sieht man ja auch schon daran, dass diese babylonischen Wissenschaftler, diese große Reise, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, 800, 900 Kilometer, auf sich nahmen, um dieses Kind in der Krippe anzubeten, um diesem Kind in der Krippe da weihnachtliche, adventliche Geschenke zu geben. Und selbst der Provinzfürst Herodes nahm diese ganze Sache ernst, auch wenn seine Motive auf einer ganz anderen Ebene lagen, denn er fürchtete um seine Macht und versuchte natürlich alles, diesen König irgendwie aus dem Leben zu beseitigen. Und in diesem Psalm, und dieser Psalm spricht nun von Jesus Christus als dem König der Ehre. Allein in den letzten, vielleicht ist uns das ja aufgefallen, allein in den letzten vier Versen, in den Versen 7 bis 10, ich glaube, taucht das fünfmal auf, dieser wunderschöne Name König der Ehren. Und damit nimmt uns natürlich dieser Psalm in eine ganz andere Adventswelt mit hinein, als wir das jedes Jahr so uns vorstellen, als wir uns das jedes Jahr so ausleben, nicht mit netten, freundlichen Menschen, was weiß ich, Weihnachtsmarkt und Punsch und Glühwein und Lichterketten und adventliche Musik und was weiß ich, Weihnachtsbaum. Allein schon das Baum aussuchen ist ja für uns Deutschen ein ganz besonderer Akt. Und dann noch die Weihnachtsfeier in den Kindergärten, da kann man sich manchmal das Schmunzeln ja nicht verkneifen, wenn man da so die gestandenen Männer von zwei Zentnern sieht, wie sie da auf diesem kleinen Stühlchen da Platz nehmen und ganz glücklich sind, wie ihre mit Engelflügel bestückten Kinder da nicht durch ihr kleines Universum da tigern. Nicht, aber wenn dann das Wetter auch noch mitspielt, nicht sonnig, richtig schön winterlich kalt, glitzernde Schneepracht, nicht dieser Einheitsmatsch. Was ist das für eine wunderschöne Zeit? Was ist das für eine wunderschöne Adventszeit? Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Bitte nicht so zu verstehen. Kann man ruhig machen, ja. Aber es gibt eben noch ganz andere Adventswelten, in die uns Gott also mit hineinnehmen möchte. Welten, die Gott wirklich da am Herzen liegen. Und das streicht das andere, was wir gerade gesagt haben, streicht das andere jetzt nicht weg. Aber Gottes Welten bekommen dann eine ganz andere Dimension, liebe Geschwister. Und gerade dieser Psalm 24 ist ja ein Psalm, der uns diese Welten Gottes öffnet. Da gehen nochmal ganz andere Türen auf, liebe Geschwister. Und ich finde schon bemerkenswert, nicht, was der Heilige Geist dem David da in einem Psalm wirklich mitgegeben hat, nicht diese so ganz unterschiedlichen Dimensionen, die da also wirklich beschrieben werden, und die haben wir hier in einem Psalm kompakt, haben wir sie wirklich vor uns liegen. Nicht? Und es ist ja so, es ist ja ein Psalm, in dem es auf der einen Seite nicht die Größe, die Majestät und die Macht unseres Gottes da beschrieben wird, nicht wie er auftritt, nicht wie er viele Mal, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, mit diesem Gottesnamen, mit diesem wunderschönen Namen König der Ehren da angeredet wird, nicht der universale Schöpfer wird uns da vorgestellt und wie er da in Reinheit und Klarheit dasteht, ohne jeden Makel, ohne jeden Fehler, dass einem fast die Luft wegbleibt. Also dieser lebendige Gott wird uns da, ja, wie soll ich mal sagen, wird uns quasi so in dieser makrokosmischen Dimension da beschrieben. Und seht, liebe Geschwister, dieser König der Ehre, dem das ganze Universum dient, ist auch gleichzeitig derjenige, der auf diese Erde gekommen ist, um sein Erlösungswerk da in Angriff zu nehmen, um dieses Erlösungswerk wirklich zu vollbringen, auszuüben. Und er ist auch der, der eines Tages, ja, der eines Tages in dein Herz und in mein Herz hineingezogen ist. Und das gehört ebenfalls zu dieser Adventzeit, ja, dass dieser Herr, dass der lebendige Gott in Jesus Christus auch in diese, ja, in diese mikrokosmische Dimension hineingekommen ist, in diese Welt und auch in dein Herz und in mein Herz. Und schließlich kommt noch eine andere Dimension hier zutage, und zwar so eine Zeitdimension, so eine Zeitachse, das heißt, die uns über die damalige Zeit und über unsere heutige Zeit ein Stück weit auch in die Zukunft Gottes hineinschauen lässt, wenn ich da besonders eben an die letzten vier Verse denke, an diese Verse 7 bis 10. Und all diese Dimensionen, liebe Geschwister, eingepackt in einem Psalm, von dem man eigentlich bis heute eigentlich gar nicht genau weiß, was da ursprünglich eigentlich ablief. Nee, und das macht die Ausleger, macht das ziemlich nervös. Und wir haben es ja vorhin gehört, da ist vom Haus Gottes die Rede, da ist vom Berg des Herrn die Rede, nicht, da werden Tore der Ewigkeit und Türe erwähnt, nicht, und man hat sich da überlegt, was das sein könnte, und hat sich dann ganz große Gottesdienstprozessionen mit Liturgie vorgestellt und welche Wärter da sagen, wer da hinein darf, und auf der anderen Seite der Antwortchor, also das ist so, ist hochinteressant mal zu lesen, was so die einzelnen Ausleger dazu sagen, also schon faszinierend, welche kreativen Ideen da entwickelt werden. Aber liebe Geschwister, letztendlich müssen wir sagen, wenn wir zurückgehen auf die davidische Zeit und noch nicht mal ausgehen von einem Tempel, denn zu der Zeit war ja noch nur, ich sag mal, nur von der Stiftshütte die Rede, dass eigentlich alle kreativen Ideen irgendwie nicht passen. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, dass es um das Haus Gottes in allen Dimensionen geht. Und was Haus Gottes letztendlich meint, ich sage mal abgesehen von einem Gebäude, einer Stiftshütte, einem Tempel, in welcher Ära auch immer, das sagt uns Psalm 84, Vers 5. Psalm 84, Vers 5. Da heißt es nämlich, wohl denen oder glücklich zu schätzen sind die, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Ja? Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Und da brauche ich nicht die Steine, da brauche ich auch nicht dieses Gemäuer, da brauche ich auch nicht das Gebäude, kann äußerlich manchmal hilfreich sein, wenn man an Jerusalem und an den Tempel denkt. Aber darum geht es, liebe Geschwister, wohnen bei Gott, mit ihm zusammen sein, mit ihm Gemeinschaft haben, darum geht es, das ist es. Und deswegen wollen wir uns diesen lebendigen Gott wirklich mal in diesen Dimensionen, wollen wir uns diesen lebendigen Gott und diesen lebendigen Gott in Jesus Christus einmal näher anschauen. Und zunächst mal, wie Gott da in dieser makrokosmischen Dimension da beschrieben wird. Also wir gehen mal hinein in die große offene Welt unseres lebendigen Gottes. Und da entdecken wir in den ersten beiden Versen, dass es da heißt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt. Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet. Also das ganze beginnt also mit einem Bekenntnis zu diesem universalen Schöpfer. Am Anfang steht also dieses Bekenntnis. Und damit, liebe Geschwister, ist natürlich etwas gesetzt. Nicht? Und das begreifen wir vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Es ist etwas gesetzt. Ja, man möchte fast sagen, das ist wie so das Vorzeichen deines Lebens. Nicht, wie gehst du geistig in dieses Leben hinein? Wie siehst du geistlich dieses Leben? Was für ein Vorzeichen hat dein persönliches Sein? Und da merken wir nach Psalm 24 ganz eindeutig, zu allererst der lebendige Gott und von ihm aus wird alles weitere. Zu allererst der lebendige Gott. Und wenn wir an den Anfang Gott setzen, wenn wir also den Zug unseres Lebens wirklich auf dieses gleichstellen, dann hat das natürlich Auswirkungen. Dann hat das natürlich Auswirkungen, das merken wir immer mehr, einmal bei uns selber und natürlich auch bei einer sich immer weiter entchristianisierenden Gesellschaft. Was ist das, liebe Geschwister, für ein fundamentaler Unterschied, wenn ich mit Psalm 24 Gott als Vorzeichen meines persönlichen Lebens setze und dann alles Weitere durchdekliniere, als wenn ich diese Vorgaben in meinem Leben nicht habe? Was ist das für ein fundamentaler Unterschied? Und Letzteres, wenn ich dieses Vorzeichen im Leben nicht habe, Letzteres bekommen wir jeden Tag mit, ob in Politik, ob in Kultur, ob in Gesellschaft, wo auch immer sonst noch. Das bekommen wir jeden Tag mit. Und es ist ja nicht entscheidend, liebe Geschwister, wie ich das Leben sehe, wie ich das Leben denke, wie ich es empfinde, wie ich es fühle, wie ich es wahrnehme oder wie meine Umwelt das Leben so wahrnimmt und sieht. Das ist letztlich nicht entscheidend, sondern zuallererst ist der lebendige Gott gefragt. Nicht? Herr, du bist der Ursprung, du bist der Schöpfer, nicht du, das ist deine Erde, du bist ihr Eigentümer, nicht du erhältst sie, du hast uns geschaffen, wir dürfen darauf leben, auf dieser Erde, aber wir haben eine Verantwortung vor dir, du bestimmst, du sagst, du hast das letzte Wort. Und mit jeder einzelnen Aussage merken wir, was das für Konsequenzen, was das für Auswirkungen hat für unser persönliches Leben. Nicht? Und da merken wir, wie ganz anders das läuft, liebe Geschwister, wenn man wirklich den einen Gott hat. Und wir leben das ja ganz deutlich, dass Gott sich zum Beispiel überhaupt nicht verändert, liebe Geschwister. Nicht? Und das macht uns ja teilweise nervös, weil ja unsere Welt, um das vielleicht mal ganz vereinfacht jetzt auszudrücken, weil unsere Welt ja einem andauernden Modifikationsprozess unterliegt. Nicht? Und alle Autoritäten, alle Mächtigen, die uns, mit denen wir so zu tun haben, die uns umgeben und die uns beeinflussen wollen, nicht, sind immer darauf bestrebt, uns weltanschaulich mitzunehmen. Mal sanft, mal durch entsprechende Gesetzesänderungen, mal auch durch Gewalt, je nachdem, in welchem Land man wohnt. Nicht, dass wir quasi mit ihnen einverstanden sind und das auf irgendeine Weise zum Ausdruck bringen, wie auch immer das aussieht, unter Umständen, je nachdem, wo man jetzt wohnt, aber wie wir das in manchen Ländern auch erleben, nicht bis zur Anbetung und Verehrung dieser vermeintlichen Götter. Und jetzt sagt mir dieser Psalm hier, stopp, stopp, stopp. Du hast doch diesen einen Gott, der bestimmt und der festsetzt, der Welten gebaut hat, der Normen setzt. Und diese Normen sind keinerlei Veränderungen unterlegen. Diese Normen haben bis heute alle Reformbewegungen, alle Revolutionen überstanden. Da ist sein Gesetz, da sind seine Normen, da ist sein Wille, das ist Gott. Und liebe Geschwister, wenn wir das einatmen, dann stehen wir in einem ganz, ganz anderen geistigen Raum, nämlich in einem Raum, in dem ich zwar zu denken und zu handeln habe, aber in der Verantwortung vor und mit dem lebendigen Gott. Und deswegen, liebe Geschwister, bestimmt auch wer das Zusammensein, bestimmt auch wer die Gemeinschaft mit Gott, natürlich er selbst. Es ist ein grober Denkfehler, wenn ich meine, ich könnte so nach dem Motto handeln, Also Herr, ich könnte mir das so vorstellen, dass wir das so und so machen. Ich hoffe, du findest das gut und wenn nicht, macht auch nichts, aber ich finde es eben so gut und so kommen wir beide wirklich zueinander. Die Geschwister nie und nimmer auf diese Art und Weise, und das sehen wir ganz deutlich hier in diesem Psalm 24, nämlich nach Vers 1 und 2 kommt ja sofort der Vers 3, aber wie kommt der Vers 3? Nämlich in einer Frage, liebe Geschwister. Da heißt es nämlich dann, wer darf denn auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Nicht? Und wir in unserer aufgeklärten Zeit, wir nicht als aufgeklärte Menschen, wir sagen natürlich ich bin doch ganz gut. Der lebendige Gott kann doch froh sein, der kann doch froh sein, wenn er auf diesem Erdboden noch ein paar Kreaturen findet, die mit ihm Kontakt halten wollen. Aber Herr, bitte doch nicht so eine Frage hier. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und Gott sagt, die Frage gilt immer noch. Die Frage gilt immer noch. Wer darf in meine Gegenwart treten? Ich habe klare, eindeutige Zugangsbedingungen. Und die ändere ich nie und nimmer. Und die muss ich auch nie und nimmer ändern. Und die werde ich auch nie und nimmer ändern. Nicht? Und dann kommt die Antwort. Dann kommt die Antwort in Vers 4. Ja, wer darf das denn alles? Der unschuldige Hände hat und reines Herz ist, der nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Tja, und ich hoffe, liebe Geschwister, dass wir das jetzt ein wenig spüren, dass in diesem Augenblick der Zugang zu Gott dicht ist, zu ist. Zu. Nicht? Das ist eine ganz elementare Aussage. Und wenn ein Mensch beginnt, ja, damit ist er noch lange kein Christ, aber wenn ein Mensch beginnt, Gott an den Anfang mal seines Denkens zu stellen, wie es sich ja eigentlich geziemt, nicht, dann erfährt er gleichzeitig, dass ihn das zu einer unmittelbar verschlossenen Tür führt. Nicht? Er hat überhaupt keine Chance, nicht? Die Tür ist zu, keiner kommt da rein. Keiner kommt da rein. Doch. Doch, liebe Geschwister, einer kommt. Und damit kommen wir jetzt zu diesem zweiten Punkt, zu dieser anderen Dimension, nicht zu dieser mikrokosmischen Dimension. Doch einer kommt herein, liebe Geschwister, einer kommt herein, nämlich der eine Mensch, nicht der eine, der von Gott kam, der kommt tatsächlich herein. Er ist der Einzige, er ist natürlich der Einzige, tatsächlich der Einzige, der auf dem Berg steht. Nicht? Und der an der heiligen Stätte steht, liebe Geschwister, der Zugangsberechtigung hat unmittelbar zum lebendigen Gott, zu Gott, zu dem Vater, nicht im Himmel, zum Ewigen, zum Allmächtigen, nicht unser Herr Jesus Christus. Der Einzige, ja, der diese Reinheit hat, nicht reine Hände, reines Herz, reiner Mund oder reine Lippen. Nicht? Und deswegen gehört zu der Größe, zu der Heiligkeit, zu der Schönheit, zu der Macht und zu der Autorität des lebendigen Gottes und zu der verschlossenen Tür, liebe Geschwister. Und es ist gut, wenn man das spürt. Gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, und das ist ja der Sinn, das ist ja der Sinn von Advent, dass der eine Reine auf diese Erde gekommen ist, tatsächlich diesen Weg da ans Kreuz von Golgatha gegangen ist und dort wirklich sein Leben gelassen hat für dich, für mich, für deine Schuld, für meine Schuld, nicht wir, die wir auch einmal vor verschlossener Tür standen, Menschen, die jetzt vor der verschlossenen Tür stehen und Menschen, die immer und irgendwann auch immer noch vor der verschlossenen Tür stehen werden, nicht? Und wie heißt es in diesem Lied? Wie heißt es in dem Lied, lobt Gott ihr Christen alle gleich von Nikolaus Hermann in der 6. Strophe? Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, insofern leuchtet tatsächlich schon in der Adventszeit, schon mit dieser Ankündigung, dass der Herr kommt, dass wir uns also daran erinnern, leuchtet auch schon das wunderschöne Geschenk der Rechtfertigung des Gottlosen aus. Damit ist der Gottlose natürlich noch nicht gerettet, nee, er muss es ja annehmen. Aber das Geschenk der Rechtfertigung, nicht des Gottlosen, leuchtet da schon ein wenig auf. Und ich Oder auch du. Du stehst heute vor deinem Gott und sagst ihm wirklich, danke mein Gott, dass du am Anfang wirklich meines Denkens stehst, dass dieser Zug meines Lebens mich unmittelbar wirklich an den Fuß des Kreuzes auf den Hügel Golgatha gefahren hat und ich merken durfte, dass tatsächlich die Tür wirklich aufgegangen ist. Und durch die Rechtfertigung in deinem Sohn Jesus Christus, nicht habe ich reine Hände, habe ich ein reines Herz, habe ich wirklich reine Lippen. Du hast es mir gegeben, du hast es mir geschenkt. Danke, mein Gott, dass du mich in deinem Sohn Jesus Christus diese offene Tür hast wirklich sehen lassen. Also Advent zeigt uns wirklich die Größe und die Majestät Gottes und auch schon, wie gesagt, ein Stück weit dieses Geschenk der Rechtfertigung des Gottlosen in Jesus Christus. Und es gehört auch dazu, dass es wirklich Menschen da sind, die das erlebt haben, dass die Tür zu war und Jesus sie dann für sie unwiderruflich also geöffnet hat, aufgemacht hat und die dann mit Psalm 118 ab Vers 19 sagen können, er tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, natürlich nicht meiner, sondern seiner Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Und das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort eingehen. Nun, liebe Geschwister, nun kann es ja vorkommen, dass obwohl ich zu Jesus Christus gehöre, obwohl ich mit ihm gehe, er trotzdem wieder vor der Tür steht. Und dass wir das wirklich wahrnehmen, dass es solche geistlichen Zustände nicht im Leben eines Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben. Wir haben das also im Denken der Bibel und zum Beispiel bei dem Propheten Hesekiel. Da gibt es also eine Passage, wo die Herrlichkeit Gottes ausgezogen ist. Die Herrlichkeit Gottes ausgezogen ist aus dem Tempel. Man kann das also, wen das interessiert, man kann das im Kapitel 10 und im Kapitel 11 des Propheten Hesekiel nachlesen, da die entsprechenden Verse. Und wir alle wissen, die wir hier sitzen, dass unsere Biografien ja selten so laufen wie geplant, sondern die Wirklichkeit sieht eigentlich immer anders aus. Da gibt es also Abnutzungserscheinungen, da gibt es Verschleißerscheinungen und manchmal bleibt Jesus Christus da auf der Strecke. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere so etwas kennt, dass die Tür zu ist, obwohl ich grundsätzlich zu ihm gehöre. Nicht, und wir haben das zum Beispiel in 1. Mose 24, Vers 31, wo der Laban zu Abraham sagt, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum willst du draußen stehen? Oder Abraham selbst in 1. Mose 18, Vers 3, wenn ich Gnade gefunden habe vor dir, also vor dem lebendigen Gott, dann komm doch zu mir. Oder wir haben es auch im Neuen Testament, in den Sendschreiben, Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus Christus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, dann werde ich hineingehen und das Abendmahl feiern und er mit mir. Und wohlgemerkt, das ist zu Christen gesagt. Ja? Und wir haben es auch in manchen Adventsliedern, nicht in der 5. Strophe des Liedes, macht hoch die Tür, da heißt es, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, nicht, und das sagen ja auch Menschen, die Jesus Christus kennen, bereits schon kennen, nicht, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen, dein heiliger Geist und führe uns leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Den Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehren. Und vielleicht ist dieser Psalm 24, liebe Geschwister, vielleicht ist der für den einen oder anderen unter uns wirklich das Adventsgebet, weil die Tür momentan, die Jesus Christus betrifft, bei ihm zu ist. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Nicht, es kann sogar ganz bewusst von demjenigen selbst verschlossen worden sein. Nicht, weil da irgendwas in seinem Leben vorgefallen ist, oder sagen wir mal so, weil da ein Lebensstil eingezogen ist, der absolut nicht zu Jesus Christus passt. Und dann ist es vielleicht eben die schöne und große und heilige Adventaufgabe zu singen, zu beten und zu sagen, ja, dieses Lied, was wir gerade, diese Strophe, die wir gerade vorgelesen haben, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür dir, und jetzt setzen wir ein Wort hinzu, dir wieder offen ist. Und da wäre man ja recht dumm, wenn man den Herrn Jesus Christus wirklich vor der Tür stehen lassen würde, denn er sagt ja selbst, wenn du deine Sünden bekennst, so bin ich treu und gerecht, dass ich dir deine Sünde vergebe und reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Ja, und dann darf derjenige mit all dem Erkannten, darf er dann wirklich wieder in die Gegenwart des Herrn Jesus Christus treten und ihn wirklich bitten, Herr, vergib mir wirklich, komm wieder in mein Leben hinein. Was wäre das für denjenigen wirklich für eine wunderbare Adventszeit? Es kann aber auch sein, liebe Geschwister, dass, ja, wie soll man das mal ausdrücken, dass ein biografischer Schmerz in seinem Leben eingetreten ist. Da muss er nicht unbedingt selbst verschuldet haben, aber da ist irgendwie so ein Schmerz in sein Leben eingetreten. Der Herr führt ihn einen Weg, er versteht ihn nicht, er stellt diese, ja, wie das so vorkommt, man stellt dann ab und zu die Warum-Frage, bekommt aber keine Antwort, und das hat ihn irgendwie aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus herausgehauen. Nicht, und jetzt läuft er nicht mehr auf der A, sondern jetzt läuft er auf der B-Spur, aber er darf jetzt wieder wirklich zu dem Herrn Jesus Christus kommen, der da steht und sagt, siehe, ich stehe da vor deiner Herzenstür, stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Und vielleicht, es gibt ja noch andere Fälle, vielleicht ist derjenige auch einfach gefangen. Und es gibt ja schreckliche Gefangenensysteme. Nicht? Das Gefangensein zum Beispiel in der Beschäftigung, so nach dem Motto, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Und derjenige weiß, nicht die jede Zeit, die du hast, kommt vom lebendigen Gott. Er schafft Zeit. Und du kannst dein Leben nicht um eine Elle verlängern durch irrsinniges Herumrennen oder durch irgendwelche Beschäftigungen. Du kannst deinem Leben da keine Elle hinzufügen. Und so können wir natürlich noch weitere Beispiele konstruieren. Und das ist die Frage, was ist also deine Zustandsbeschreibung für Jesus Christus, was eben die Bewohnbarkeit Jesu in deinem Herzen betrifft. Aber eins lass dir gesagt sein, Jesus Christus passt in jedes Herz hinein. Es mag in deinem Herz noch so eng, noch so verworren, noch so dunkel sein. Jesus passt in jedes Herz eines Menschen hinein. Nur du musst die Tür öffnen, wenn er klopft. Wie er da sagt, siehe, ich stehe vor deiner Herzentür und klopfe an. Und lass uns das bitte zur Adventszeit mitnehmen, dass wir das bitten dürfen. Immer wieder, wenn jemand in sich in solch einer Situation befindet, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür dir wieder offen ist. Nicht? Dann kommt er auch wieder und zieht dann wieder ein. Aber jetzt kann es ja auch noch sein, liebe Geschwister, ich hoffe, dass da niemand unter uns ist, aber es könnte ja durchaus sein, dass einer unter uns ist, nicht, der da zuhört und sagt, das ist ja alles für mich noch gar keine Wirklichkeit, das ist ja alles für mich noch gar nicht geschehen, was ich bisher wirklich da gehört habe. Ja, und dann merken wir, dass diese Adventszeit auch den Charakter eines Rufes, nicht einer Einladung mit der Aufforderung hat, ja, dann ändere doch deine Situation. Dann ändere doch deine Situation. Dafür ist doch genau Jesus Christus da, dass du dann zu ihm gehst. Dass du nicht mehr vor dieser verschlossenen Tür stehen musst, dass du nicht mehr sagen musst, ich habe unreine Hände, ich habe ein unreines Herz, ich habe unreine Lippen und somit habe ich keine Chance, sondern du darfst dann wirklich zu Jesus Christus gehen, nicht darfst deine Schuld bekennen, er reinigt dich, er vergibt dir und er wird dann der Herr deines Lebens und es wird richtig adventlich. Ja, es wird richtig adventlich. Somit steht also über Advent wirklich eine ganz große Einladung: Komm zu Jesus Christus und damit auch zum lebendigen Gott. Und wir, liebe Geschwister, die wir das hoffentlich alle erlebt haben, ja, wir danken unserem Gott, dass er in Jesus Christus aus dieser makrokosmischen Dimension, dass er in diese mikrokosmische Dimension und damit in unser kleines irdisches Leben eingetreten ist. Und jeder von uns weiß, als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, ja, da war das für mich eben diese wunderschöne, wirkliche Erfahrung. Ich habe jetzt Zugang zu Gott, dem Vater. Ich habe Zugang auch dadurch zu Jesus Christus und gleichzeitig auch, dass er, Jesus Christus oder der lebendige Gott in Jesus Christus, in mein Leben gekommen ist, in mein Leben eingetreten ist. Ja, das ist wirklich diese mikrokosmische Dimension unseres Herrn Jesus Christus, nicht? Dass sich Gott in Jesus Christus tatsächlich so klein gemacht hat, so dermaßen klein macht, machen kann, machen will, nicht? Dass er im Grunde genommen mit jedem menschlichen Leben also wirklich fertig wird, wirklich klarkommt. Und ein letzter Punkt, nicht? Diese Zeitdimension. Die kommt ja hier auch zum Tragen, diese unglaubliche Zeitdimension, liebe Geschwister, gerade in diesen letzten vier Versen, nicht? Das ist ja, was uns auch in diesem Psalm so bewegt, wenn es da heißt: Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe, der König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Ehren. Also die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, nicht ausschließlich in Jerusalem, im Jerusalemer Tempel, nicht ausschließlich in meinem kleinen Herzen, da kommt jetzt noch eine ganz andere Dimension mit hinein. Und liebe Geschwister, wenn sich einmal die Weltpforten öffnen, oder besser gesagt öffnen müssen, weil der König der Ehren da einzieht, weil er sich dann sichtbar macht für diese Welt, was wird das für ein Staunen geben? Ich denke, wir können uns das sowieso nur begrenzt vorstellen, aber dann wird Zion, also sein Volk, getröstet, und diesen Trost brauchen sie ja momentan dringend. Nicht und, aber sein Volk wird es erleben, weil dann eben der Messias des auserwählten Volkes kommt. Wie gesagt, wir können uns das wirklich nur begrenzt vorstellen. Und dann kommt ja noch hinzu, der König kommt ja nicht allein, sondern er kommt ja mit den Seinen. Nicht, da merken wir auch, Gott denkt in ganz anderen Dimensionen, liebe Geschwister. Nicht, und dann begreife ich plötzlich, nicht, dann begreife auch ich plötzlich, der ich zu ihm gehöre, nicht, und sage: Mein Gott, ich danke dir wirklich, danke dir durch die Rechtfertigung in deinem Sohn Jesus Christus und durch die Gemeinschaft, die ich mit dir habe, dass ich sogar an der Aufrichtung deiner Herrschaft teilhaben darf. Tja, und dann betrifft es ja auch, das wissen wir ja auch, es betrifft ja auch die Völkerwelten, nicht, und dann wird ja endlich klar, wer wirklich das Sagen hat. Nicht, dann tritt Jesus Christus in dieser Reinheit und in dieser Schönheit und dieser Allmacht auf, nicht, und übt endlich das heilige und gerechte Gericht über diese Erde aus. Tja, und so bekommen wir mitten in der Adventzeit wirklich diesen weiten Blick in die Zukunft Gottes, weit geöffnete Türen für den Herrscher des Universums. Nicht, man muss sagen, alle Türen auf für Jesus Christus, und das gilt auch für dich und für mich, und dann, dass wir sagen, alle Türen in meinen Lebensräumen auf für den Herrn, alle Türen in meinen Lebensräumen, in denen ich mich bewege, in denen ich handle, in denen ich Entscheidungen zu treffen habe, aber jetzt schon weit auf für den Herrn Jesus Christus. Tja, das ist Advent, liebe Geschwister, persönlich zu wissen, der heilige, allmächtige Gott hat mich in Jesus Christus gerechtfertigt. Ich habe jetzt einen offenen und freien Zugang zu Jesus und zum Vater im Himmel. Und ich bete ihn darüber an. Alle meine Schuld ist in Jesus Christus abgetan. Und es gilt: Komm, o mein Heiland, Jesus Christus, mein Herzenstür dir oder dir wieder offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade wieder ein. Das ist Advent, liebe Geschwister. Und bis endlich die ganz, ganz großen Pforten dieser Welt aufgehen, dich, sage ich, sind meine kleinen Pforten für dich, Herr Jesus Christus, jetzt schon weit auf. Das heißt, mische du mit, regiere du, bestimme du, lenke du alle meine Bereiche ohne Ausnahme. Ja, liebe Geschwister, und dann dürfen wir auch Plätzchen essen und Lichterschmuck und was weiß ich, adventliche Musik und meinetwegen auch den Weihnachtsbaum aufstellen. Aber dass wir das wissen, das ist Advent, so wie es uns dieser Psalm 24 heute wirklich der lebendige Gott deutlich gemacht hat. Das ist Advent und dafür danken wir unserem Gott. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wenn nun diese Adventswochen wieder da sind, ja, dann möchten wir, die zum Glauben an dich kommen durften, dir von ganzem Herzen wirklich danken, dass wir mit unseren unreinen Händen, mit unseren unreinen Herzen, mit unseren unreinen Lippen durch dich gereinigt, geheiligt und gerechtfertigt worden sind. Tja, und dann weißt du, wie oft wir dich wieder ausgesperrt haben, warum auch immer. Und wir sind so froh und dankbar, dass du dich nicht zurückgezogen und verabschiedet hast, sondern dass du uns auch im Advent sagst, mach doch die Tür wieder auf, ich klopfe an. Und wir öffnen die Tür und du kommst wieder herein. Das ist Advent und dafür danken wir dir. Und dann bitten wir dich, bis du die Weltenpforten aufstoßen wirst, dass du bis dahin schon in unserem Leben die volle Regierung, die volle Herrschaft hast. Danke für diese Adventszeit, Herr Jesus Christus. Amen.